Das objektive Sicherheitsgefühl und das subjektive divergiert ja leider immer. Es gibt ja Untersuchungen, dass diejenigen sich am unsichersten fühlen, die am wenigsten von Straftaten betroffen sind, zum Beispiel Seniorinnen und Senioren, während jüngere Leute eigentlich am wenigsten Angst haben, aber wieder überproportional von Straftaten betroffen sind. Die Stadt gehört allen, auch jeder Platz gehört allen.
Sie haben gerade gesagt, dass 3/4 Ihrer Klientinnen mit sexualisierte Gewalt von Tätern aus dem sozialen Nahraum erleben. Damit meinen Sie Ex-Partner, Partner, Bekannte, Freunde. Was glauben Sie denn, woher kommt denn die Fehlwahrnehmung, die Frauen haben, dass sie also so viel Angst haben, wenn sie, oder dass manche Frauen Angst haben, wenn sie abends durch die Stadt laufen, aber vielleicht nicht Angst haben, in der Beziehung Opfer von Gewalt zu werden?
Vorkommnisse im Nachtleben, im öffentlichen Raum sind medial ganz anders begleitet. Ja, das ist klar. Dann ist das Anzeigenverhältnis auch viel, viel höher. Also ein Fremdtäter wird eher angezeigt wie jemand, mit dem ich vielleicht schon seit 10 Jahren eine Beziehung geführt habe, mit dem ich vielleicht gemeinsam ein Kind habe. Oder vielleicht mein Arbeitgeber, der seit 3 Jahren übergriffig ist. Den zeige ich nicht unbedingt an. Fremdtäter, die jetzt vielleicht im öffentlichen Raum übergriffig werden, die werden auch eher angezeigt. Und es wird eben auch anders darüber berichtet.
Frau Thomas?
Zum Thema häusliche Gewalt, was Frau Winker eben angesprochen hat. Wir haben ja gerade jetzt aktuell auch die Zahlen zu Partnerschaftsgewalt aus der Polizeistatistik mitbekommen. War überall in der Presse, haben Sie vielleicht ja auch gelesen. Es ist tatsächlich ja so, dass fast jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Das ist einem so gar nicht bewusst. Und dass 2017 in Deutschland 147 Frauen durch sogenannte Partnerschaftsgewalt gestorben sind. Und um das jetzt noch zu Ende zu bringen, in dem Jahr 2016, als es die beiden Morde an den jungen Frauen gab, sind im gleichen Jahr 6 Frauen durch Partnerschaftsgewalt zu Tode gekommen. Und das ist oft so in den Medien halt nur so eine kleine Randnotiz. Und was ich auch ganz, ganz schlimm finde, das hat oft auch eine ganz fatale Bezeichnung. Ja? Also man liest ganz oft vom Familiendrama. Ja? Das ist dann in der Regel ist ein Familiendrama, ein Vorfall, wo der Mann meistens die Frau und die Kinder umgebracht hat. Ja? Das ist auch so ein völlig falscher Begriff. Familiendrama ist vielleicht, wenn der Sonntagsbraten misslingt. Ja? Das ist ein Mord, ja? Das ist ein Verbrechen. Ja? Und das wird oft ganz anders dargestellt, deswegen ist das auch anders in der Wahrnehmung. Deswegen betone ich das immer, dann ruft es ungläubiges Erstaunen hervor und es ruft in mir auch immer wieder ungläubiges Erstaunen hervor, weil es kann doch nicht sein, dass es so viel Gewalt gibt, vor allem gegen Frauen, weil über 80% der Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind Frauen.
Da kommt sicherlich dazu, dass gerade wenn das ein erweiterter Suizid ist,
das auch ein ganz schlimmer Begriff.
Ganz schlimmer, ja. Aber wenn meistens ein Mann seine Frau tötet, das wird halt dann auch, da findet nie in der Justiz eine Aufarbeitung statt, wenn der Täter tot ist. Und deswegen gibt es dann auch keine weitere Berichterstattung. Das ist dann ein Artikel oder 2 Artikel, also auf unserer Seite zumindest. Da teile ich auch die Verwunderung darüber, dass das dann bei Leuten gar nicht so bemerkt wird.
Aber was ich absolut nachvollziehen kann, sind diese Dinge, die so irgendwie unter so einem Radar laufen, wo man jetzt nicht weiß, ist es eigentlich jetzt schon, geht es hier schon zu weit oder nicht? Und das muss nicht mal an einer Straßenecke sein, wo keiner ist, sondern das kann auch mitten in einem Club oder mitten in einer Kneipe sein. Also wir brauchen jetzt gar nicht irgendwie von irgendwelchen Großraumdiskos ausgehen, sondern es kann an der Kneipe, an der Ecke, wo ich einen Wein trinke und da ist einer, der meint, er sagt, komm, wir gehen jetzt aber noch heute Nacht zu mir und ich vögel dich noch, auch in so einer direkten Sprache. Ja? Dann muss man ja auch sehen, wenn wir hier von Nacht in der Stadt reden, wenn wir jetzt abends aus sind, das ist ja was, wo man sich auch mal auf eine Art gehen lassen will. So, und jetzt kommt jemand und dann will ich aber auch mir den Abend nicht versauen, indem ich mich jetzt an Tür stehe, wenn er sagt, ey, der nervt mich und können wir mal die Polizei holen. Das ist ein schwieriges Spannungsfeld. Ich glaube, was dann rauskommt, sind ganz extreme Spitzen. Und es ist sehr schwierig. Gleichzeitig frage ich mich aber trotzdem, wenn hier jetzt die letzten Tage vom Sicherheitsgefühl in der Stadt die Rede ist, wer misst es? Woran wird es denn gemessen? Also ich habe die letzten Tage auch was getan, was ich sonst nicht so tun habe, sehr viel Online-Kommentare gelesen, wo ich sehr interessant finde, dass die am meisten Angst haben, erstens sehr oft männlich sind und zweitens so viele Kommentare schreiben, dass sie ganz sicher nicht vor die Tür können will. Das zeigt sich einfach nicht hinhaut, ja? Und ich mich frage, an was misst sich denn eigentlich so ein Sicherheitsgefühl?
Hat das zugenommen, so diese unangenehmen Situationen, denn es mal so weg vom Strafrecht?
Also ob das zugenommen hat, bezweifle ich mal. Das gibt es schon immer. Und es gibt ja einen neuen Begriff dafür, den habe ich jetzt kürzlich kennengelernt, das sogenannte Catcalling. Ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt. Irgendwie ist das ein Begriff. Das ist so dieses verbale Anbaggern und Respektlose, was Sie jetzt gerade auch geschildert haben, ja. Anmachen von Frauen auf der Straße, was ja auch strafrechtlich nicht relevant ist, oder einfach so Bemerkungen über den Körper, so im Vorbeilaufen mal, ja, das kennen ja auch viele Frauen, oder Schnalzen mit der Zunge oder so richtig blödes Zeug, ja, was man manchmal dann einfach so im Vorbeilaufen hört und denkt, habe ich jetzt richtig gehört, hat der gerade Fiki Fiki im Vorbeigehen gesagt oder so, ja. Also das ist ein total normales Erleben, was Frauen auf der Straße ständig erleben. Es lässt so ein bisschen nach mit zunehmendem Alter, finde ich, aber das ist so wirklich im Erlebnishorizont wahrscheinlich jeder Frau vorhanden. Und das ist genau das, was unterm Radar läuft, was aber so eine Stimmung macht, ja, wenn ich an so einer Truppe von Männern vorbeigehe zum Beispiel. Die müssen ja nur ein bisschen abschätzig gucken oder den Blick von oben bis unten wandern lassen oder irgendeine Bemerkung machen, dann schafft es ja schon ein Unsicherheitsgefühl. Ja.
Also was das Sicherheitsgefühl betrifft, gibt es ja regelmäßige Untersuchungen, Umfragen, auch vom Max-Planck-Institut, wo man das nachweisen kann, wie sich das entwickelt. Ich sage jetzt gerade auch das Auseinandergehen zwischen subjektiven Sicherheit und objektiver Sicherheit. Die Veranstaltung heute ist ja gut besucht und ich gehe auch davon aus, dass die erste Sicherheitskonferenz, die im Freiburger Westen in der Wenzinger Aula am Donnerstag stattfinden wird, auch sehr gut besucht sein wird. Die Frage der Sicherheit hat sich jetzt durch diesen einzelnen Vorfall, der natürlich verheerend und schlimm war und in Worte nicht zu fassen ist, hat sich ganz oben jetzt in der Agenda, damit auch im Sicherheitsgefühl der Menschen eingegraben. Und deshalb müssen wir da natürlich auch, können wir da darüber nicht hinweggehen, sondern müssen da versuchen, Antworten zu finden, über das hinaus, was wir ja schon machen. Und ich glaube, du kommst dann auch mit Objektivierung nicht weiter, weil dann wird Ihnen das alles dann als Wegreden, als Bagatellisierung, als Politiker vorgeworfen, wenn Sie jetzt sagen, na gut, die Situation ist ja objektiv gar nicht so schlimm, sondern Sie müssen das einfach aufnehmen. Jeder Mensch muss sich sicher fühlen und wir als Staat, als Land Baden-Württemberg, als Stadt müssen sagen, wir haben eigentlich alles dafür gemacht, wohl wissend, dass wir natürlich nie erreichen werden, dass es keine Kriminalität mehr gibt. Auf das müssen wir als Politiker Antwort finden. Weil wenn wir das nicht machen oder nicht unser Gehirnschmalz dran verwenden, dann heißt es zu Recht, er nimmt unsere Sorgen und Probleme nicht ernst. Und ich glaube, das wäre verheerend, das wäre Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten.
Ist Luisa hier, ist eigentlich ein Satz, wenn eine Frau in einer schwierigen Situation ist, in einem Club, in der Kneipe und fühlt sich unwohl, und da würde ich auch gerne betonen wollen, da muss jetzt nicht ein Übergriff stattgefunden haben, sondern sie fühlt sich einfach in einer Situation nicht mehr wohl, sie bedroht, belästigt, kann sie an die Theke gehen und kann zu dem Personal sagen, also das ist so ein Codewort, ist Luisa hier. Mit diesem ist Luisa hier kann sie klar machen, ich bin in einer Situation und ich brauche jetzt Unterstützung. Und das Thekenpersonal sollte dann in der Hinsicht geschult sein, zu sagen, okay, komm hinter die Theke, komm mit in den geschützten Raum und wir schauen in Ruhe, was du möchtest. Das Wichtige an dem Konzept ist auch, dass es nicht einen Automatismus auslöst. Also dass es nicht auslöst, da wird auf jeden Fall sofort die Polizei geholt oder da kommt sofort der Türsteher und schafft den Typ vor die Tür, weil den trifft sie ja vielleicht auch draußen wieder. Also schon, dass sie selber entscheiden kann, welche Schritte sind ihr angenehm. Wird ein Taxi gerufen oder wird ein Freund angerufen oder was möchte sie eigentlich? Und da haben wir die Clubs eben geschult, auch im Hinblick natürlich, was sind die Zahlen in Freiburg, was gibt es für ein Hilfesystem, wie sind die Abläufe, aber auch ganz explizit auf jeden einzelnen Club, was habt ihr hier für Möglichkeiten? Und was sehr spannend war, also es war schon auch so, dass die Mehrheit der Leute gesagt hat, das Nachtleben hat sich für uns als Team, als Thekerinnen und auch als Türstehende verändert. Also es ist schwieriger geworden, es ist gewalttätiger geworden. Das haben wir auch abgefragt. Und gleichzeitig auch bei der Schulung wurde den Mitarbeitenden bewusst, dass sie eigentlich noch nie darüber gesprochen haben, was machen wir eigentlich, wenn sowas stattfindet in unserem Club. Also sie sind eigentlich das erste Mal als Team in Austausch gekommen. Ja, ja, hast du das eigentlich schon erlebt? Ich erlebe das öfters, aber mir jetzt noch nicht. Ja, was hast du dann gemacht? Und dann auf einmal haben die Teams darüber gesprochen, was in ihrem eigenen Laden geschafft wird. Und das war sehr fruchtbar und wirklich wertvoll. Ich muss aber auch dazu sagen, es war ein dickes Brett zu bohren. Also viele Clubs wollten sich überhaupt nicht schulen lassen. Die haben gesagt, ich lasse mir nicht in die Karten gucken. 11 haben sich schulen lassen. Es gibt schon noch ein paar mehr in Freiburg, die, wo es gut wäre, sie würden es machen, glaube ich.
Die abscheulichste Tat, die ich in den letzten, überhaupt seitdem ich auf der Welt bin, erlebt habe, das war der Missbrauchsfall in Staufen, wo eine Mutter ihr eigenes Kind zigfach zur Vergewaltigung verkauft. Und das war eine Deutsche, das muss man ja auch mal sagen. Und das war dann auch mal bei solchen Diskussionen vollkommen unter den Tisch geschlagen.
Frau Thomas?
Ja, ich wollte da auch gerne noch was dazu sagen. Und zwar, wir hatten ja die Gegendemo auch Ende Oktober hier mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich habe da auch auf der Kundgebung kurz gesprochen und eben einen Satz gesagt, der mir sowas von dermaßen um die Ohren geflogen ist. Ich habe seitdem auch ganz viele neue Online-Freunde gewonnen, sogenannte Online-Freunde. Und zwar der Satz war, dass wir Gewalt gegen Frauen kein Flüchtlingsproblem ist, sondern ein Männerproblem, und zwar von Männern, die gewalttätig sind. Und dieser Satz ist mir wirklich um die Ohren geflogen. Also seitdem kriege ich jeden Tag von meinen neuen Online-Freunden Mails geschickt mit Übergriffen von Flüchtlingen aus der ganzen Republik, die sich dazu äußern müssen. Und ich glaube, dass wir dieses in Anführungszeichen Männerproblem mit gewalttätigen Männern, dass wir das angehen müssen und dass es da viel mehr Problembewusstsein braucht und dass das ein gesellschaftliches Problem auch ist, was uns alle angeht. Und das ist wirklich was, was ich mir total wünsche, dass das einfach ernster genommen wird. Ja? Und es gibt immer wieder die sehr gute Kampagnen, wie die, die ihr jetzt auch gemacht habt. Sie haben ja auch mitgemacht, Herr Bürgermeister von Kirchbach, dass Männer auch aufstehen gegen Gewalt an Frauen, weil das ist nämlich kein Frauenproblem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Männer sich unheimlich schnell dann angegriffen fühlen, ja? Dass sie dann sagen, ja, warum sagt die sowas? Ich bin der friedlichste Mann der Welt und habe noch nie einer Frau was zu Leide getan. Davon gehe ich auch aus, ja. Aber die meiste Gewalt geht halt eben einfach von Männern aus, ja. Männer sind in der Regel die Täter, ja. Auch gegen andere Männer, ja, die auch Opfer von Männergewalt sind. Aber die Gewalt geht in der Regel von Männern aus. Und ich finde, das ist was, wo wir auch ansetzen müssen, auch präventiv, an diesem immer noch auf Gewalt ausgerichteten Männlichkeitsnormen, die wir hier haben in unserer Gesellschaft, die ja auch diese immer noch patriarchale Gesellschaft prägen. Ja?
Ja. Jetzt an Sie, danke, Frau Thomas. Aber zu diesem Punkt nochmal, macht irgendwie wehrlos durch Drogen und Alkohol, ist natürlich Frauen, die einen Übergriff erlebt haben, die stellen sich die Frage sowieso selber. Also das ist meine Erfahrung. Hätte, also warum bin ich an dem Abend noch weggegangen, was hätte ich anders machen können? Und es ist eine große Auseinandersetzung nach so einem Übergriff mit sich selber. Und es geht immer um Schuld und Scham. Und dieses Thema, wie viel Mitschuld habe ich daran, erschwert natürlich ganz, ganz arg auch einen Heilungsprozess, einen Aufarbeitungsprozess für eine Frau, die betroffen ist.
Es liegt mir total fern, eine Frau, die Opfer wurde, ihr irgendeine Schuld zuzuschreiben. Es mag sein, dass ich gar nicht der Richtige bin für solche Präventionsratschläge, habe ich ja jetzt auch gelernt. Ja, ich überlasse es unseren Kollegen, die das dann auch besser wissen.
Mit diesem macht euch nicht wehrlos, es geht an alle, das ist schön gesagt, aber ganz ehrlich, Täter sind Männer im überwiegenden Ding. Und das ist ich kenne keinen Mann in meinem Bekanntenkreis, der sich Gedanken drüber macht, mache ich mich wehrlos, habe ich einen Schlüssel nachts dabei. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir heute hier diskutieren. Und auch die Aussage von Ihnen, dass manche Kolleginnen sehr beleidigt werden, das sagen sie hier nicht vor so einem betuchten oder einem netten Publikum. Wir müssen genau hier drüber reden und wir müssen laut drüber reden. Wie oft sind Männer, also ich kenne so viele Männer, die sind dann erstaunt, wenn sie mal mitkriegen, was wir abbekommen. Wir dürfen den Mund als Frauen nicht halten und wir dürfen, weil es gibt einen Unterschied. Wir können uns ihn nicht schönreden. Es ist einfach so. Ich habe es noch selten erlebt, dass ein Mann durch die Straßen läuft und irgendwer hey, hinterher ruft und es eine Frau ist. Also deswegen müssen wir leider unterscheiden. Und wir müssen drüber reden und wir müssen in aller Brutalität drüber reden. So unangenehm ist es kein schönes Thema. Also wir müssen drüber reden, dass Frauen Opfer von Männern werden. Und dass es nicht nur um sexuelle Befriedigung, sondern vor allen Dingen auch um Machtverhältnisse geht. Und dann macht euch nicht wehrlos den alten Hund, das braucht so nicht mal. Es fängt dann an, wenn ich im Dunkeln nach Hause fahre von der Arbeit, die abgelegen ist, in die Stadt rein. Da brauche ich keine Drogen, da brauche ich keinen Alkohol, um mich wehrlos zu machen. Da bin ich wehrlos dadurch, dass ich eine Frau bin.
Sind wir mehr davon betroffen, weil wir jetzt mehr Zuwanderung haben? Da stelle ich immer fest, also A, stelle ich fest, bei den Veranstaltungen einen unverblümten Rassismus, der mir früher so noch nie entgegengekommen ist, wo mir wirklich Leute im Publikum sagen, wir wissen doch, wer die Täter sind. Und jetzt mit Gänsefüßchen die Neger, die unsere Frauen hier vergewaltigen. Das kann heute jemand im Publikum ungeschoren sagen, ohne dass der Saal geräumt wird. Und das hat mich echt zutiefst betroffen gemacht. Und dann ist es so, dass man jetzt sagen kann, sexualisierte Gewalt können wir einer Gruppe zuschieben. Wunderbar. Wir wissen jetzt genau, wer die Täter sind. Die haben wir im Kasten und dann schieben wir die ab und dann sind wir es problemlos. Und das funktioniert einfach so nicht. Ja? Und die Empörung über sexualisierte Übergriffe an Frauen hätte ich mir an manchen anderen Stellen echt auch gewünscht. Ja? Und die ist nur dann da, wenn wir zuordnen können.
Es gibt hier im Rang eine Reggae-Veranstaltung, da kam eine Zeit lang sehr viele Menschen aus irgendwelchen afrikanischen Ländern und dann gab es auch echt Probleme mit, wie benehmen wir uns, wie gehen wir mit Frauen und wie gehen wir auf die zu. Die wollten nicht, dass die Veranstaltung kippt und haben gemerkt, wir müssen hier irgendwie vorgehen. Und es haben einen aus der Peer Group, der hat verstanden, um was es geht, den haben die als Türsteher sich genommen und haben gesagt, pass auf, du sitzt jetzt hier an der Tür und du erklärst deinen Jungs, wie die Regeln hier sind. Ja? Und zwar in den Worten, die auch verstehen. Und wenn die sie nicht benehmen, wirfst du sie raus. Und es hat funktioniert.
Dann habe ich mal das Netz durchforscht und geguckt, was kann man denn für einen Club so entwickeln. Und dann bin ich ganz interessanterweise auf den Ballermann in Mallorca gestoßen. Da gab es nämlich ein Sicherheitskonzept für einfallende Horden von deutschen Männern auf Mallorca, die nämlich sich da nämlich total daneben benommen haben und die Clubs in Mallorca überlegt haben, was können wir jetzt da tun? Ja, ich meine, das Konzept haben wir dann hier auch angewandt. Es lässt sich wohl übertragen.
Frau Thomas, was muss sich denn ändern beim Frauennachttaxi, damit es verwendet wird?
Ja, das aktuelle Frauennachttaxi ist natürlich ein sehr abgespecktes Angebot, was mit verschiedenen Faktoren begründet werden kann, auf die ich jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen will. Aber einmal sei gesagt, wir haben auch nur 60.000 Euro dafür im Jahr zur Verfügung. Das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt Kritik am Frauennachttaxi und wir haben bereits nachgebessert. Also die Zahlen sind jetzt schon in den letzten anderthalb Monaten deutlich hochgegangen, seitdem es die Tickets im Taxi selbst zu kaufen gibt. Wir sind im Verzug mit dem Standort. Der Standort ist natürlich kein guter Standort.
Im Moment am Siegesdenkmal, ne?
Ja, im Moment auf der Zinne. Das ist diese Seitenstraße neben dem Siegesdenkmal. Es liegt da auch daran, dass die Haltestelle einfach noch nicht fertig ist, dass es ein Provisorium war. Es zieht demnächst an die Haltestelle und wir werden jetzt aller Voraussicht nach übergangsweise schon einen Standort vor dem Amt für Kinder und Jugend haben, weil da ist es einfach besser beleuchtet. Das entscheidet sich jetzt in den nächsten zwei Wochen. Und es gibt ja aus der Politik den Antrag, dass es ein Ruftaxi auch werden soll. Und das ist ja eigentlich der Hauptkritikpunkt. Warum werden eigentlich Männer gewalttätig? Und das hat natürlich auch mit dem Frauenbild zu tun, ja, wie Frauen präsentiert werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in der Werbung gucken, ja, geht es immer noch bei Frauen vor allem darum, Sex sells, oder Frauen werden als allzeit verfügbar präsentiert in den Medien. Und darüber wird ja auch ein Bild transportiert, wie eine Frau zu sein hat, ja. Oder auch im Film oder im Fernsehen, ja. Und da kann ich mir jetzt gerade nicht verkneifen, der BZ jetzt auch noch einen kleinen Seitenhieb zu verpassen.
Ja. Das auch noch.
Ja, mit dem Foto, mit dem sie nämlich für diese Veranstaltung hier geworben haben, das transportiert auch wieder so ein typisches Klischee, ja, eine junge, sexy Frau mit einer Lederjacke, offensichtlich nichts drunter und irgendwie so einem Schmollmündchen, ja, ist da vorne drauf. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, als ich dieses Bild sehe. So, vielleicht haben sie dafür auch schon Kritik einstecken müssen. Aber das ist auch irgendwie so ein Frauenbild, was irgendwie hier in der Gesellschaft halt produziert wird, dass Frauen allzeit verfügbar sein müssen und sexy, und das trägt natürlich auch dazu bei.
Es gibt Maßnahmen zum Schutz von Gewalt gegen Frauen, aber es wurde nichts verankert über das Kultusministerium, dass wir gesagt haben, wir müssen in die Schulen, wir müssen im jugendlichen Alter, müssen wir dieses Thema da reinbringen, es muss im Curriculum drinstehen. Das wurde nicht verpflichtend aufgenommen, wir haben es auch nicht geschafft, unseren Fuß da reinzukriegen. Und ich glaube, das wäre einfach auch nochmal ein Ansatz, weil dann gehen wir in die Breite der Gesellschaft, da erreichen wir einfach auch alle mit. Ja. Meine Bedenken sind eher, dass wir heute hier alle sitzen und über das diskutieren, weil jetzt gerade diese Gruppenvergewaltigung war und dass das Thema wieder versandet. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass es gut unterfüttert wird. Ich habe ein bisschen Hoffnung, weil seit 2013 begonnen mit Anne Witschereck über Aufschrei bis zu MeToo-Debatte haben sich Dinge verändert. Und ich kann sagen, bei uns ist es auch so, Frauen rufen jetzt an, holen sich Unterstützung und die wissen, dass sie die kriegen können. Und die kennen teilweise auch die Gesetze. Die sagen, ich weiß doch, da gab es eine Sexualstrafrechtreform und ich weiß, dass Begrapschen jetzt, dass ich das jetzt anzeigen kann. Das mache ich jetzt auch. Und für uns ist es super. Also wir merken, okay, das ist nicht so, oh, was könnte ich denn eigentlich machen? Ich habe gedacht, ich rufe jetzt bei Ihnen vielleicht mal an, sondern die rufen mit einem anderen Selbstverständnis an mittlerweile. Und das macht uns so ein bisschen Mut, dass es sich vielleicht langfristig auch ein bisschen ändern kann.